Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Die große Rückschau zum Ende der Legislatur. Das Va-et-vient im Bundesrat ging an die Nerven.
Vergessen geht manchmal aber auch das ureigene Innere, die Seele. Und man ermattet vielmals, ohne es zu merken.
Und gelitten hat nicht nur Samuel Schmid, auch das Bankgeheimnis, entgegen den Versprechen.
Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen.
Unser Schwerpunkt Bundeshaus. Dann, die USA töten einen wichtigen islamistischen Hassprediger in Jemen. Wer war Anwar al-Awlaki? Und schließlich noch ein Rückblick.
Die fliegen. Swissair wird nicht am Boden sein.
Die Optimisten hatten das Einsehen. Swissair gibt's nicht mehr.
Man kann es vergleichen mit dem Verlust von einem nahen Angehörigen von einer Minute auf der anderen.
Eine Toncollage in Moll und Fragen an den Sachwalter hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst aber Simon Loy, denn der hat die Nachrichten des Tages.
Der jemenitisch-amerikanische Islamistenprediger Anwar al-Awlaki ist tot. Das teilten ein hoher Vertreter der US-Regierung in Washington und das Verteidigungsministerium in Jemen mit. Laut Medienberichten soll der Hassprediger in Jemen mit einer Kampfdrohne getötet worden sein. Awlaki soll viele Terroristen zu Anschlägen angestachelt und dazu aufgerufen haben, Amerikaner zu töten. Die USA führten den 40-Jährigen auf einer schwarzen Liste von Terroristen, die tot oder lebendig gefasst werden sollen. Gegen den Managed-Care-Beschluss von National- und Ständerat wird definitiv das Referendum ergriffen. Im Komitee sind 8 Ärzteorganisationen vertreten. Ihr Dachverband, die Ärztevereinigung FMH, unterstützt die Unterschriftensammlung. Die Ärzte sind gegen die Managed-Care-Vorlage, weil sie unter anderem die freie Arztwahl einschränkt. Das Parlament hat einen höheren Selbstbehalt für jene Krankenversicherte beschlossen, die sich keinem integrierten Versorgungsnetz anschließen. Der Bundesrat will die Abgeltungssteuer und die Legalisierung von ausländischem Schwarzgeld gesetzlich verankern. Er hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag bis Mitte November in die Vernehmlassung gegeben. Mit dem Gesetz sollen die Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien umgesetzt werden. Es ist so formuliert, dass man es auch auf Abkommen mit anderen Staaten anwenden kann, mit denen die Schweiz eine Abgeltungssteuer abmacht. Kosovaren, die in der Schweiz verurteilt werden, sollen ihre Haftstrafe künftig im Heimatland verbüßen. Dasselbe gilt für verurteilte Schweizer im Kosovo. Der Bundesrat hat einen entsprechenden Staatsvertrag genehmigt. Er ermöglicht, dass auch Personen gegen ihren Willen für die Haft in das Heimatland gebracht werden können. Mit der Regelung wird die Ausländerquote in Schweizer Gefängnissen gesenkt. Am letzten Sitzungstag der Herbstsession haben National- und Ständerat sämtliche 17 fertig beratenen Vorlagen in der Schlussabstimmung gutgeheißen. Auf der Traktantenliste der Räte standen auch einige neue Geschäfte. So will der Nationalrat beim öffentlichen Verkehr, dass Fahrzeuge und Bauten wie geplant bis ins Jahr 2023 behindertengerecht werden. Der Bundesrat wollte die Frist aus Spargründen verlängern. Weiter sollen homosexuelle Paare, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, weiterhin keine Kinder adoptieren dürfen. Nach Deutschland hat nun auch Österreich weitere Hilfe für den Euro-Rettungsfonds zugestimmt. Das österreichische Parlament will 21,6 Milliarden Euro zahlen, statt rund 12 Milliarden wie vorgesehen. Die deutschen Garantien werden auf 211 Milliarden Euro aufgestockt. Die griechische Regierung hat die Verhandlungen mit Vertretern aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds fortgesetzt. Bei den Gesprächen geht es darum, wie der griechische Staat weiter sparen kann. Das muss Griechenland, damit es die nächste Tranche aus dem Euro-Rettungsfonds bekommt. Vorgeschlagen wurden etwa tiefere Löhne für Staatsangestellte und Sparmaßnahmen im Verkehrswesen. Die Verhandlungen wurden auch heute wieder von Protesten begleitet. Griechenland geht auch ungewohnte Wege im Kampf gegen das Milliardendefizit. So ist künftig Rauchen in größeren Lokalen und Casinos wieder erlaubt. Die Besitzer der betroffenen Lokale müssen aber dafür bezahlen, und zwar pro Quadratmeter Raucherfläche, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Eines der Eurosorgenkinder, Portugal, weist im ersten Halbjahr ein höheres Defizit aus als erwartet. Laut den Behörden liegt es bei 8,3%. Es sollte allerdings bei knapp 6% liegen, damit Portugal Geld aus dem Euro-Rettungsfonds bekommt. Spanien hat 3 angeschlagene Banken des Landes verstaatlicht. Nach Angaben der spanischen Zentralbank haben die Banken zu wenig Eigenkapital. Bei allen 3 Banken handelt es sich um Zusammenschlüsse kleinerer Sparkassen. In Japan kann ein Teil der evakuierten Bewohner rund um das AKW Fukushima wieder in seine Häuser zurückkehren. Die Regierung hat die Evakuierungsempfehlung für den Umkreis von 20 bis 30 Kilometer aufgehoben. Aus dem AKW Fukushima entweicht weiterhin Radioaktivität, jedoch viel weniger als unmittelbar nach der Katastrophe, wie die Regierung mitteilt. Das japanische Parlament hat derweil eine 2. Kommission zur Untersuchung der Reaktorkatastrophe von Fukushima eingesetzt. In Burma hat die Regierung ein umstrittenes Energieprojekt gestoppt. Geplant war ein Staudamm im Norden des Landes. Kritiker warnten, dass wegen des Staudamms mehrere tausend Einwohner ihr Zuhause verlören. Zudem sei das Gebiet nicht erdbebensicher. Ein Dammbruch könne zu einer Katastrophe führen. Präsident Thein berücksichtigt nun diese Bedenken. Er sagte, er wolle den Willen des Volkes respektieren und das Vorhaben sistieren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.532 Punkten, minus 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.103 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1,2172 gehandelt und der Dollar zu 90,06 Rappen. Das Wetter. Im Mittelland liegt auch morgen Samstag teils hartnäckiger Hochnebel. Sonst scheint weiterhin die Sonne. Die Temperaturen steigen je nach Sonnenscheindauer auf 18 bis 25 Grad. Am Sonntag bleibt es bei viel Sonnenschein und Hochnebelfeldern im Mittelland. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht's hier weiter. Türe zu, Legislatur zu Ende. 4 lange Jahre im Zeitraffer, in Tönen und in der Analyse. Dann geht es um den blutigen Teufelskreis in Syrien, um den Tod eines jemenitisch-amerikanischen Extremisten.
It's great news. He was one of the most dangerous terrorists out there.
Und schließlich um die fliegende Bank, die hops ging. 10 Jahre ist es her, das Grounding der Swissair. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Das war's. Heute ist im Bundeshaus in Bern nicht einfach eine weitere Session zu Ende gegangen. Das war der letzte Arbeitstag dieser Legislatur. 4 bewegte Jahre sind damit vorbei. 1 Bundesrat abgewählt, gleich 5 Bundesräte zurückgetreten und das, was noch von der Zauberformel übrig geblieben ist, ist fast vollends verschwunden. Inlandredaktor Dominik Meyer mit seinem Rückblick.
In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl.
Was für ein Start in die neue Legislatur. Bundesrätin Evelyn Mittmer-Schlumpf statt Christoph Blocher.
Ich kann diejenigen, die Angst haben, ich scheide aus, beruhigen, ich scheide nicht aus. Aber meine Gegner auch entsprechend beunruhigen. Ich danke Ihnen.
Mitte links putscht Blocher aus dem Bundesrat. Die SVP geht in die Opposition und verstößt ihren ungeliebten Bundesrat Samuel Schmid, demütigt ihn.
Für unsere Parteimitglieder ist der Herr Schmid so viel wie klinisch tot. Und ich glaube nicht, dass es noch ein Verfahren gibt für einen Ausschluss. Das wäre Zeitvergütung.
Schmid tritt aus der SVP aus und in die BDP ein. Doch dann bringt die Affäre um Armeechef Roland Neef den Verteidigungsminister ins Wanken. Das Kesseltreiben gegen das Rüstungsprogramm bringt ihn zu Fall. Samuel Schmid gibt auf.
Ich demissioniere meiner Gesundheit, meiner Familie, meinem Land und auch der Armee zuliebe.
Das Feld ist frei für die SVP. Zurück in den Bundesrat. Auf Schmid folgt Ueli Maurer, ausgerechnet der Mann, der Schmid für klinisch tot erklärte.
Diese Wahl ist ein Ja zur Konkordanz und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken.
Eine Krise scheint ausgestanden. Zur Ruhe kommt der Bundesrat nicht. Die UBS-Affäre. Bundesräte, die nicht miteinander reden über die Krisenbank, einander nicht informieren. Die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments untersuchen. Es fallen klare Worte.
Die GPKs waren schockiert darüber, dass offenbar im Bundesrat ein Klima des Misstrauens herrscht.
Katastrophal. Eine Regierung kann nicht so arbeiten.
Dieser Bundesrat steckt noch immer in der Krise. Dann geht der König, Pascal Gouchepin.
Es ist wie bei dem König von England. Wenn einer geht, ein anderer kommt und es gibt keine Lücke in diesem Amt.
Nur, wer springt in die Lücke? Die CVP will dem Freisinn den Sitz wegschnappen. Doch Glücksritter Urs Schwaller geht leer aus und will es nie mehr versuchen.
Hey, mach es nicht mehr. Eh nicht lang.
Es reicht. Doch im Bundesrat von Ruhe keine Spur. Libyen, ein Sololauf nach Tripolis, abenteuerliche Befreiungspläne für die beiden Geiseln, wieder Krise, wieder die Geschäftsprüfungskommission.
Wir stellen fest, dass sich ab Ende August 2009 ein Klima des Misstrauens innerhalb des Bundesrates breit macht.
Schon wieder. Die letzten zwei Jahre ein Kommen und Gehen im Bundesrat, drei weitere Rücktritte. Und jetzt will die SVP einen zweiten Sitz. Evelyn Wittmer-Schlumpf muss zittern, aber auch die FDP, aber auch die SP. Ein unübersichtlicher Machtpoker. Wen erstaunt das noch nach diesen vier Jahren?
Eine intensive, unruhige Legislatur war das. Frage an Bundeshausredaktor Pascal Kraltammer. Ein Machtpoker, wie es Dominik Mayer eben beschrieben hat, ist ja natürlich immer. Aber ist es tatsächlich kein bisschen besser geworden im Bundesrat?
Nun, ich würde sagen, die offenen Friktionen, wie wir sie in der Ära Bloch erlebt und beobachtet haben, die gibt es heute so nicht mehr. Das hängt sicher damit zusammen, dass mit Christoph Blocher und später Pascal Gouchepin zwei Alpha-Tiere abgetreten sind, die ihre Rivalitäten nicht nur im Bundesratszimmer, sondern auch in der Öffentlichkeit ausgetragen hatten. Das kommt heute so nicht mehr vor. Ueli Maurer hat seine Rolle gefunden und die beiden neuen FDP-Bundesräte sind vom Naturell her eher zurück. Haltend, müsste man sagen. Trotzdem, weniger Streit und Zwietracht bedeutet natürlich nicht zwingend ein besseres Funktionieren der Regierung, auch aktuell. Man hat das auch gehört, lässt der Bundesrat die Geschlossenheit manchmal vermissen, wie man sie es sich wünschen würde.
Sind denn Themen liegen geblieben? Haben Sachgeschäfte, hat die Leistung gelitten?
Ja, ich maße mir nicht an, Noten zu verteilen, doch auch beim aktuellsten Krisenfall der Frankenstärke hat die Gesamtregierung keine gute Falle gemacht. Der Bundesrat hat da Versprechungen abgegeben, die er schließlich nicht halten konnte. Aus 2000 Millionen Franken wurden am Schluss 870 Millionen Franken, ein Hilfspaket ohne kurzfristige Wirkung. Schließlich war es doch die unabhängige Schweizerische Nationalbank, die mit ihrer Intervention am meisten bewirkt hat.
Wenn wir diesen Bundesrat jetzt anschauen, dann fällt ja schon die asymmetrische Zusammensetzung auf. Die SVP ist verglichen mit ihrem Wähleranteil doch schon untervertreten.
Ja, und die kommenden Wahlen müssten hier wohl zu einer Korrektur führen, unabhängig der Frage, ob man BDP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf im Bundesrat belassen will oder nicht. Die SVP hat Anspruch auf zwei Sitze in der Regierung. Die einzige Alternative zur arithmetischen Konkordanz wäre da die inhaltliche Konkordanz, wie sie derzeit die Konkurrenten der SVP, vor allem die CVP und die BDP, anregen. Doch ist doch fraglich, ob diese Parteien sich auf ein gemeinsames Regierungsprogramm einigen könnten, dass Grundlage einer solchen neuen Regierung sein müsste. Die Stärke der bisherigen Regierung, des bisherigen Regierungssystems war ja doch gerade, dass eben alle Meinungen vertreten waren.
Das war Pascal Krauthammer. Wir sprechen uns gleich wieder. Zuerst aber schauen wir noch inhaltlich auf diese letzten vier Jahre im Bundeshaus. Und da gab es vor allem ein Thema, den Schweizer Finanzplatz. Es war ein lauter Paukenschlag gleich zu Beginn, als der Staat die UBS rettete. Dann hat das Bankgeheimnis die Legislatur am stärksten geprägt. Es ist gefallen, das alte, gut gehütete Bankgeheimnis. USA und OECD haben die Grossbank UBS und mit ihr die Schweiz in die Knie gezwungen. Noch einmal Dominik Mayer.
19. Februar 2009. Finanzminister Hans-Rudolf Merz spricht im Nationalrat Worte, die heute fast unwirklich tönen.
Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen.
wie Unrecht der Finanzminister doch haben sollte. Doch alles der Reihe nach. Das Ende des alten Schweizer Bankgeheimnisses nimmt seinen Anfang in den USA. UBS-Kunden haben Steuern hinterzogen, UBS-Banker haben sie gedeckt. Amerika will Namen und Zahlen. Sofort. Es wirkt. Der Bundesrat lässt die UBS das Bankgeheimnis brechen.
Wir hatten eine Notstandssituation. Wir mussten handeln,
sagt Bundesrätin Doris Leuthard. Der Druck auf das Bankgeheimnis aber bleibt. Die OECD droht mit schwarzen Listen, Deutschlands Finanzminister Peer Steinbrück mit der Kavallerie.
Die muss man nicht unbedingt ausreiten. Die Indianer müssen nur wissen, dass es sie gibt. Und wenn das alleine schon Nervosität hervorruft, dann kommt da ja richtig Zug in den Kamin.
Ja, es kommt Zug in den Kamin im Schweizer Parlament.
Aus dem Mund eines Deutschen ein ungeheures Wort, das wir in keiner Weise, niemals in der Schweiz akzeptieren müssen.
Es sind Rückzugsgefechte. Am 13. März 2009 gibt der Bundesrat nach. Künftig gibt's Amtshilfe auch bei Steuerhinterziehung. Finanzminister Merz kleinlaut.
Auf die Dauer wäre die Schweiz schlecht beraten, wenn sie entgegen dem ganzen internationalen Druck versuchen würde, auf Teufel komm raus, dieses Bankgeheimnis in absoluter Größe beizubehalten.
Das alte Bankgeheimnis gibt es nicht mehr. Doch die USA wollen schon wieder UBS-Kundendaten. Diesmal braucht Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf das Ja des Parlaments im Sommer 2010.
Im Interesse unserer Volkswirtschaft, im Interesse unseres Landes möchte ich Sie bitten, Ja zu sagen.
Doch die Linke will nur, wenn es auch eine Bonisteuer gibt, die SVP nur, wenn es keine Bonisteuer gibt. Blockade. Christian Löffra, SP.
Die Warnung ist aber ernst. Wenn keine Massnahmen erlassen werden, lehnen wir ab.
Kaspar Bader, SVP.
Es ist nicht an der SVP, sich zu bewegen.
Am Schluss bewegt sich die SVP doch. Die bürgerliche Mehrheit stimmt dem UBS-Staatsvertrag zu. Mit markigen Worten.
Wir schlucken die Kröte.
Und schrägen Vergleichen.
Mit Zähneknirschen beißen wir in diesen sauren Apfel.
Doch ausgestanden ist nichts. 10 weitere Banken geraten ins Visier der USA. Herbst 2011. Wieder soll das Parlament den Weg frei machen, damit die Schweiz Bankdaten nach Washington übermitteln kann. Noch zieren sich die Parlamentarier.
Sonst werden wir zu Tanzbären, die von den rechtsbrechenden Banken am Seil geführt werden.
Vielleicht aber sind solche Worte auch diesmal nichts mehr als ein Rückzugsgefecht.
Tja, Pascal Krauthammer im Bundeshaus, starke Worte rund um das Bankgeheimnis. War das auch das emotionalste Thema in der letzten Legislatur?
Es war zumindest das Thema, das am längsten die Emotionen berührt hat und noch immer die Gemüter bewegt. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat zwar viele betroffen gemacht, Fukushima hat aber nicht in gleicher Weise das Schweizer Selbstverständnis getroffen, wie die Fragen rund um das Bankgeheimnis. Hier gab es zu Beginn eine Art Abwehrhaltung, die stark an die Aufarbeitung der Schweizer Geschichte im Zweiten Weltkrieg erinnerte. Viele wussten schon lange, dass das Schweizer Bankgeheimnis auch diejenigen schützt, die etwas zu verbergen haben, aber erst der ausländische Druck hat es schließlich möglich gemacht, die eigene Position zu hinterfragen. Und das war und ist auch eine schwierige und wohl auch eine sehr schmerzliche Erfahrung.
Gerade gestern wurden die strengeren Auflagen für die Banken ja verabschiedet. Offenbar hat man aus den letzten Jahren also doch die Lehren gezogen.
Das sehe ich auch so. Zu Beginn der UBS-Krise war die Politik ja gezwungen zu reagieren. Inzwischen gibt es einen politischen Willen zu agieren, zu gestalten. In den letzten Monaten war deutlich zu beobachten, wie von links bis Mitte rechts eine Art Konsens entstanden ist, den Banken Grenzen aufzuzeigen zum Schutz der Schweizer Volkswirtschaft und zum Schutz des Schweizer Steuerzahlers. Stichwort Too Big to Fail, Sie haben es erwähnt. Stellvertretend für diesen Prozess steht für mich die FDP, die sich nach und nach von den Banken emanzipiert hat und dies meines Erachtens nicht nur als Wahlpropaganda.
Hat dieses riesige Thema Finanzplatz eigentlich andere Geschäfte ausgebremst? Sind da wichtige Dossiers blockiert worden?
Nein, diese Beobachtung habe ich eigentlich so nicht gemacht. Im Gegenteil, der Bundesrat bzw. die Verwaltung hat in den letzten beiden Jahren in wichtigen Dossiers sogar vorwärts gemacht, zum Beispiel im Gesundheitswesen beim Thema Managed Care, das in dieser Session ja verabschiedet wurde. Die Politik hat auch rasch auf Fukushima reagiert und im Eilzugstempo den etappenweisen Ausstieg beschlossen, wenigstens im Grundsatz. Dieser AKW-Entscheid und auch die Zugeständnisse in Sachen Bankgeheimnis sind tatsächlich bemerkenswert, wie es auch eine von vielen vollkommene Überraschung war, dass die Schweiz in dieser Legislatur eine Frauenmehrheit im Bundesrat erhielt.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer. Noch immer wird um eine UNO-Resolution gegen Syrien gerungen. Jetzt machen internationale Menschenrechtsgruppen Druck. Nach 2600 Toten in gut 6 Monaten müsse die Weltgemeinschaft endlich handeln, schreiben sie in einem heute veröffentlichten Brief an die UN-Botschafter der 15 Ratsländer. Gleichzeitig demonstrieren auch in Syrien wieder viele Bürgerinnen gegen das Regime. Präsident Assad ist es nicht gelungen, den Aufstand abzuwürgen, auch nicht mit größter Gewalt. Seit Tagen wird von Kämpfen berichtet und von einer wachsenden Zahl von Deserteuren. Und in der Stadt Homs erschreckt eine Mordserie die Einwohner. Irene Meyer.
Der erste war Hassan Eid, einer der bekanntesten Herzchirurgen Syriens. Dann traf es 2 Universitätsprofessuren und am Mittwoch dann Aus Khalil, den Nuklearwissenschaftler. 4 Morde in Homs innerhalb einer Woche. Die syrische Opposition beschuldigt das Regime der Verbrechen. Es schüre den konfessionellen Konflikt bis zum Bürgerkrieg. Im Namen des Regimes sagte Ministerin Butaina Shaban gegenüber der BBC vor ein paar Tagen, bewaffnete Banden seien verantwortlich für die Morde.
In Homs, 2 University professors had been assassinated. Yesterday, a very important doctor had been killed by armed people.
Das Erschreckende an der Mordserie in Homs ist, dass sie eine Erinnerung weckt. Die Erinnerung an den Irak und an die systematische Auslöschung und Vertreibung der intellektuellen Elite des Landes ab 2004 nach der amerikanischen Invasion. Ist dies nun der Beginn eines ähnlichen Dramas in Syrien? Die Ermordeten von Homs waren alle Wissenschaftler, sogenannte Notable der Stadt, und sie gehörten unterschiedlichen Konfessionen an, waren Alawiten, Christen und Schiiten. Die Lage in Syrien ist sehr undurchsichtig geworden. Da melden sich Brigaden von desertierten Soldaten und Offizieren. Gefechte seien im Gang in Homs, in Rastan und anderswo wird gemeldet. Überprüfbar ist dies alles nicht. Eine mögliche Innenansicht kommt dieser Tage aber von Nir Rosen, einem Irak- und Afghanistan-erfahrenen Journalisten, dem es laut eigenen Angaben gelungen ist, 6 Wochen in Syrien unerkannt zu recherchieren. Sein Fazit zog er auf Al Jazeera. In einigen Teilen des Landes beginne der Bürgerkrieg, sagt Rosen, ähnlich wie er es damals im Irak erlebt habe. Er sei bewaffneten Gruppen begegnet, vor allem in Homs und Umgebung. Zum ersten Mal räumt Al Jazeera mit den Berichten von Nir Rosen ein, dass es seit Beginn des Aufstandes auch einzelne Bewaffnete in den Reihen der Opposition gegeben habe und dass sich jetzt weitere Teile dieser Opposition, angeführt von Deserteuren und Islamisten, zu bewaffnen beginnen. Der größte arabische Fernsehsender hatte bisher solche Meldungen stets negiert. Als Beispiel erwähnt Rosen die Khalid bin al-Walid-Brigade in Homs. Diese und andere Rebelleneinheiten seien zwar der Armee weit unterlegen, aber ihr Einfluss wachse. Höchst problematisch sei, so Rosen, wer alles für die syrische Opposition spreche.
Die
lautesten Stimmen sind solche wie die von Sheikh Arour auf einem saudischen Satellitensender, sagt Rosen, ein sunnitischer Extremist, der nur bei wenigen syrischen Sunniten Unterstützung finde, aber die Alawiten und Christen glaubten, er sei die Stimme der Opposition. Das nährt Misstrauen und Hass und drängt die friedliche Protestbewegung an den Rand und übertönt all jene, die keine Eskalation wollen, keine ausländische Intervention und keine Bewaffnung. Aus Überzeugung, aber auch, weil sie wissen, dass dies alles dem Regime in die Hände spielt und das Land auf direktem Weg in den Bürgerkrieg führt. Alle Nachrichten aus Syrien deuten in eine Richtung. Je länger die brutale Unterdrückung des Aufstandes andauert, umso mehr radikalisieren sich die Aufständischen und umso größer wird der Einfluss der Islamisten. Anders als in Libyen aber ist es der syrischen Opposition bisher nicht gelungen, sogenannte befreite Gebiete zu etablieren und von dort den Widerstand zu organisieren. Das Regime tut alles, um dies zu verhindern. Immer lästiger werden Präsident Assad auch westliche Botschafter, die sich demonstrativ mit der Opposition verbünden. Der britische Botschafter tut dies jetzt sogar auf einem eigenen Blog. Anstiftung zur Gewalt sei dies, sagt das Regime. Die US-Regierung schlägt nach einem Angriff von Regimeanhängern auf ihren Botschafter gestern in Damaskus verbal zurück. Weitere Eskalation also. Die Frage, wohin diese führe, treibe alle Syrer um, sagt der Journalist Nir Rosen. Kommt es zu einer ausländischen Intervention, desertieren in Kürze hohe Offiziere aus der Armee, kollabiert die Wirtschaft oder behält das Regime weiterhin die Oberhand? Nur offene Fragen und nur düstere Perspektiven.
Mit dem Beitrag von Irene Meyer ist es 18.26 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem Tod eines Hasspredigers und dem Ende eines nationalen Symbols. Anwar al-Awlaki hat zwar kein einziges Terrorattentat geplant und schon gar nicht selbst Terrorkommandos angeführt, doch für Al-Qaida war er eine Schlüsselfigur auf der arabischen Halbinsel. Denn er hat als wichtigster Propagandist mit seinen Hasspredigten viele Attentäter beeinflusst. Nun ist er getötet worden, das laut jemenitischen und amerikanischen Regierungsangaben. Fredrik Steiger weiß, wer er war.
Vor allem in den USA fielen die Reaktionen auf die Tötung des Al-Qaida-Propagandisten Anwar al-Awlaki enthusiastisch aus. Peter Brooks etwa, ehemaliger CIA-Mann, erklärte dem Sender Fox News, das seien großartige Neuigkeiten. Al-Awlaki sei einer der gefährlichsten Terroristen der Welt und Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel mit Sitz in Jemen sei die gefährlichste Filiale des Terrornetzwerkes. Die US-Sicht auf den 40-jährigen jemenitisch-amerikanischen Doppelbürger hat jedoch nichts mit dessen hierarchischer Funktion zu tun, denn eine solche hat er gar nie inne. Weder bastelte er selber Bomben, noch war er je an Terroranschlägen, weder als Planer noch als Täter direkt beteiligt. Hingegen habe er viele Terroristen rekrutiert, erklärt US-Sicherheitsministerin Janet Napolitano, indem er junge Leute im Westen angeregt habe, selber kleine Einzelanschläge durchzuführen. Al-Awlaki befand sich deshalb auf einer kurzen und vom US-Präsidenten persönlich abgesegneten Liste von Terroristen, die jederzeit und überall Zielscheiben der USA sind. Der Hassprediger, der aus einer einflussreichen jemenitischen Familie stammte und jahrelang in den USA lebte, soll zwei der Flugzeugattentäter von 9/11 beeinflusst haben. Und später den sogenannten Unterhosenbomber, jenen Nigerianer also, der Ende 2009 versuchte, ein Flugzeug in Detroit in die Luft zu sprengen. Auch für den Autobomber vom New Yorker Times Square und für den muslimischen US-Major, der im texanischen Fort Hood 13 Kameraden umbrachte, soll er eine Inspirationsquelle gewesen sein. In einem Video sagte er, 9/11 sei die Antwort auf die Millionen von Menschen, die unter der amerikanischen Aggression litten.
9/11 was the answer of the millions of people who suffer from American aggression.
Sein Hass auf die USA war tief und ebenso eifrig wie eloquent hat er ihn verbreitet. Auf Englisch und in Hunderten von Hasspredigten auf Arabisch, hauptsächlich im Internet. Er war damit viel präsenter als selbst Al-Qaida-Chef Osama bin Laden. Allerdings war er innerhalb der Organisation wenig vernetzt und auch nicht als Führungsfigur anerkannt. Sein Tod dürfte deshalb die Schlagkraft von Al-Qaida in Jemen nur begrenzt verringern. Denn die Anführer sind andere, Leute, die im Westen kaum bekannt sind. Zu Pass kommt seine Ausschaltung hingegen dem angeschlagenen jemenitischen Diktator Ali Abdallah Saleh. Einmal mehr funktioniert sein Doppelspiel. Obschon er Al-Qaida einerseits einen gewissen Freiraum gewährt, inszeniert er sich nun andererseits erneut als unverzichtbarer Partner im Antiterrorkampf. Der Druck der Saudis und der USA auf ihn endlich abzutreten, dürfte nun gegen Null tendieren.
Und jetzt geht es um einen Schock. Einen Schock, den das Grounding der nationalen Fluggesellschaft Swissair vor 10 Jahren vielen versetzt hat. Die Flieger blieben am Boden, darüber gingen viele in die Luft. Was da passierte, ging an die Substanz von Angestellten, Aktionären, Passagieren, der Wirtschaft und der Politik. Charles Liebherr hat das Grounding des Nationalstolzes in Originaltönen zusammengestellt.
Aus Aktualitätsgründen ändern wir das vorgesehene Programm und greifen die katastrophale Situation der Swissair auf.
Es ist mit dem Herrn Gorti eine enorme Hoffnung gekommen. Herr Gorti ist sofort an die Basis gekommen und hat gefragt, was braucht ihr, weil ihr seid mir wichtig mit eurer Meinung. Und das war für uns noch nie da gewesen.
Nachlassstundung für einen Teil der SR-Gruppe beantragt. Crossair übernimmt Großteil des Swissair-Flugbetriebs.
Das, was für uns passiert ist, war wirklich ein traumatisches Erlebnis. Man kann es vergleichen mit dem Verlust eines nahen Angehörigen von einer Minute auf der anderen.
Wir haben gewusst, dass die Ankündigung von der Pleite von der SR-Gruppe schwer verdaulich wird in dem Land. Das ist klar.
Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen.
Sie fliegen. Swissair wird nicht am Boden sein. Das können Sie doch nicht machen, eine Fluggesellschaft wie die Swissair untergehen.
Es ist ein Unternehmen, wie jedes andere auch in der Schweiz. Und weil es jetzt eben Swissair ist, denke ich, hat man einfach ein bisschen grösseres Theater drum gemacht, weil es eben eine nationale Fluggesellschaft ist.
Wenn man die Angestellten der Swissair betreuen will, dann muss man eins wissen, für die geht nicht nur die Swissair zugrunde, sondern da geht eine Familie zugrunde.
Das sind die Geier aus Basel, die das absichtlich gemacht haben.
Es ist eine Katastrophe für das Image unseres Landes. Es ist eine Katastrophe für die Wirtschaft der Schweiz. Es ist eine Katastrophe für die Auffanggesellschaft Crossair, die dereinst an die Stelle der Swissair treten soll.
Auch ich habe Fehler gemacht. Der grösste Fehler von mir war, dass ich dort am Dienstag nicht verfügbar war für all die, die mich zu selbigem Zeitpunkt gebraucht hätten.
Die Bank hat die ganze Bevölkerung angeschaut, was der Ospel und der Müllermann am Montag am Abend erzählt haben. Das war gar nicht wahr. Und der Gorti, der ist einfach ganz brutal gehangen. Und der Bundesrat hat dazu auch noch schlecht reagiert.
Wie nun gewissermaßen so ein Symbol, wenn nun das gefährdet ist, wird sich das auch auf alle schweizerische Unternehmen übertragen.
Ich denke, die Swissair hat irgendwie ein Gefühl mehr auch geweckt. Die nationale Freude über das Schweizer Kreuz war nicht alles, aber ein Teil davon, den man ganz sicher hätte bewahren müssen.
Swissair ist eine Lebensphilosophie. Wir stehen eigentlich alle dahinter und man wird sehen.
Ich bin fast vermessen zu sagen, es ist doch eine moralische Frage.
Zehn Jahre ist es also nun her. Die SR-Gruppe und einige Tochtergesellschaften, darunter auch die Swissair, mussten in Nachlassstundung und wurden liquidiert. Bis heute ist die größte Firmenpleite der Schweizer Wirtschaftsgeschichte noch nicht abgeschlossen. Sachwalter Karl Wüthrich überblickt den Swissair-Nachlass. Er sorgt dafür, dass die, die mit der Pleite Geld verloren haben, einen Teil davon zurückbekommen. Tobias Fessler hat mit Karl Wüthrich über seine Arbeit als Liquidator eines nationalen Symbols gesprochen.
Komplexe Fälle schrecken ihn nicht ab. Den Mann mit kurzem grauem Haar, moderner Brille und prüfendem Blick. Karl Wüthrich ist seit Jahren im Geschäft. Er hat unter anderem Erfahrung gesammelt mit der Liquidation der Geschäfte von Werner Carey und der Omni Holding. Doch die Akte Swissair ist in seiner 30-jährigen Berufskarriere der komplexeste Fall.
Wir waren uns bewusst, dass wir hier natürlich nicht in einem Anführungszeichen normal Schlusszeichen Liquidationsverfahren sind, dass hier auch andere Elemente als nur rationale Elemente mitspielen.
Seit praktisch 10 Jahren verwaltet er den Nachlass der Swissair. Über 15 Milliarden an Forderungen hat er anerkannt und heute kann er sagen:
Im Durchschnitt werden die Gläubiger im Moment irgendwo zwischen 10% und 15% Dividende erhalten.
Rund 2 Milliarden Franken sind das. Den Rest, 13 Milliarden, müssen sie sich ans Bein streichen. Und dass am Ende die Gläubiger nur 10% bis 15% ihrer Gelder zurückgehalten, ist für ihn kein schlechtes Ergebnis.
In der Schweiz sind bei über 90% für die Drittklassgläubiger null Dividende. Und wenn Sie die amerikanischen Liquidationsverfahren anschauen, dann werden Sie kaum je 10% so schnell für die Gläubiger bekommen.
Die Gläubiger sind Banken, Obligationäre und auch Lieferanten. Alles hingegen haben die sogenannten privilegierten Gläubiger erhalten. Das sind die ehemaligen Mitarbeiter der SR Group und die Sozialversicherungen.
Das sind auch noch einmal Forderungen in der Größenordnung von etwa 200 Millionen. Und diese 200 Millionen Franken wurden bereits ausbezahlt. Also da erleiden die Gläubiger keinen Schaden.
Mit Zivilklagen versucht Karl Wüthrich, Gelder zurückzufordern, die unrechtmäßig ausbezahlt wurden. Zum Beispiel mussten die Piloten in den letzten Tagen der Swissair Kerosin bar bezahlen statt auf Rechnung. Zum Nachteil anderer Kreditgeber oder Lieferanten. Erfolgreich hat Sachwalter Wüthrich solche Gelder zurückgefordert. Doch diese Quelle versiegt allmählich.
Es sind heute nur noch zwei Klagen hängig mit einem kleinen Streitwert. Es bleibt dabei, der Erfolg aus dieser Anfechtung liegt etwas über 500 Millionen.
Wüthrich versucht auch Geld bei den ehemaligen Managern zurückzuholen. Drei solcher Klagen sind derzeit am Laufen, fünf weitere in Vorbereitung. Ein Zivilrichter entscheidet dann, ob die Beklagten allenfalls Schadenersatz entrichten müssen oder nicht. Dass eine solche Liquidation über ein Jahrzehnt dauert, ist für Sachwalter Wüthrich normal.
Das ist halt einfach so, dass diese Art der Aufarbeitung ist eine komplexe Aufarbeitung und die lässt sich nicht so hauruck von heute auf morgen machen.
Der Ruin des Swissair-Konzerns war ein Schock für die Schweiz. Die Swissair galt als sicher. Von der fliegenden Bank war die Rede, unverwundbar. Überraschenderweise kommt Wüthrich heute zum Schluss.
Ich stelle auch fest, dass in der Schweiz die Emotionen erstaunlicherweise wesentlich tiefer sind als zum Beispiel in Belgien. Also die Emotionalität ist bei uns kleiner, als es im Kontext mit Sabena ist.
Weil im Sog der Swissair auch die belgische Sabena unterging, sind auch dort Gerichtsfälle hängig. Erst wenn auch diese Akten geschlossen sind, kann Karl Wüthrich seine Arbeit in der Schweiz abschließen. Und das kann noch Jahre dauern.
Tobias Fessler. Das Echo der Zeit ist hier abgeschlossen. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.